Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute zum Gottesdienst gekommen bist, zum zweiten Gottesdienst heute. Herzlich willkommen in der Ecclesia Göttingen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, wie Kathi es gerade sagte, wir befinden uns aktuell in einer Predigtserie und sie trägt folgenden Namen: Der Segen des Gebens. Der Segen des Gebens. Vergangene Woche sind wir mit der Frage, warum geben, eingestiegen. Und heute in Teil 2 wollen wir uns ansehen, was die Bibel zum Wie geben zu sagen hat. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich gerne eine ganz kurze Wiederholung der letzten Woche machen. Also die Kernpunkte, die Kerngedanken, die letztes Mal rauskamen, die will ich euch nochmal mitgeben. Und wenn du die Predigt vielleicht verpasst hast, vergangene Woche oder nicht kommen konntest, was auch immer, dann kannst du sie immer noch gerne online nachhören. Also, warum soll geben Segen für mich bedeuten? Was hat mein Geld damit zu tun? Warum spricht die Bibel an so vielen Stellen über Finanzen, über Haushalterschaft, über Verwaltung des Ganzen, über Besitz, über Materielles und so weiter? Das Erste, was wir, wir geben, darüber sprechen wir heute. Aber das Erste ist, warum geben? Es geht um uns. Es geht um uns. Gott ist Geld im Grunde überhaupt nicht wichtig. Ja, Gott sagt an einer Stelle in den Psalmen, sagt er, wenn ich hungrig wäre, wenn ich Hunger hätte, wenn das ein Zustand wäre, in den ich kommen könnte, weißt du was, lieber Mensch, ich würde es dir nicht sagen. Ich würde dir nicht sagen, wenn ich Hunger hätte, an dich würde ich mich nicht wenden. Weißt du warum? Weil mir diese Welt gehört und alles, was darauf ist. Gott besitzt alles Geld der Welt und Gott könnte ein Wort sprechen und er hätte doppelt so viel nochmal zur Verfügung. Gott ist Geld überhaupt nicht wichtig. Die andere Frage ist, ist uns Menschen Geld wichtig? Ich glaube, es ist uns wichtiger, als wir manchmal zugeben wollen, oder? Geld regiert die Welt und wir brauchen es, um unser Leben gestalten zu können. Wir müssen arbeiten, Geld verdienen, um Rechnungen zu bezahlen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Das ist ganz normal und gar nichts Schlechtes. Aber weil uns Geld so wichtig ist, ist auch Gott Geld wichtig, weil wir Gott wichtig sind. Das ist wichtig zu verstehen, okay? Weil wir ihm wichtig sind. Also es geht um uns. Wenn die Bibel an so vielen Stellen darüber schreibt und viel dazu zu sagen hat, dann geht es um uns. Da hat Gott nicht das Geld im Blick und macht sich Sorgen, oh Mensch, wie soll das nur werden mit den Finanzen, die Aktienkurse oder so? Überhaupt nicht. Ey, es geht um dich und es geht um mich. Das zweite Warum war, es geht um Schutz. Die Bibel weiß auch um die Macht des Geldes. Sie weiß um die Macht, die Geld ausüben kann und sagt ganz klar, da wo unser Schatz ist, da, wo unser Reichtum ist, da wird auch unser Herz sein. Etwas anders ausgedrückt, das, was uns das Wichtigste und Kostbarste ist in unserem Leben, das wird unser Leben auch beeinflussen und es lenken. Das wird unsere Gedanken bestimmen, das wird unsere Zeit in Anspruch nehmen und so weiter. Und das soll niemals Geld sein. Das soll niemals etwas Materielles sein, Besitz sein, dass unser Leben einzig und allein darauf ausgerichtet ist, wie kriege ich mehr davon? Wie komme ich da dran? Wie kann ich Karriere machen und so? Versteht mich nicht falsch. Es ist nichts verkehrt daran. Aber wenn es uns in Besitz nimmt, dann ist es verkehrt. Und Gott hat die Absicht, uns da zu schützen. Es geht um uns, es geht um unseren Schutz. Und das dritte Warum war, es geht um Versorgung. Es geht um Versorgung. Wir hatten uns vergangene Woche eine etwas längere Passage angeschaut im Lukas-Evangelium, in der Jesus zu seinen Jüngern spricht. Und Folgendes wurde darin deutlich: Wenn wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle lassen, dann hat er uns seine Versorgung verheißen. Gott hat uns seine Versorgung verheißen. Er hat uns ein Versprechen gegeben, dass er sich kümmern will, dass er Acht geben wird auf uns, dass er uns das geben wird, was wir brauchen. Nicht unbedingt das immer, was wir wollen. Ja, wir wollen ja so vieles. Hey, bist du vielleicht auch so ein Mensch, der ständig irgendwie nach Angeboten guckt oder so? Oder wer von euch kennt vielleicht MyDeals, die App MyDeals? Ja, da werden so ganz, ganz viele Angebote gebündelt, die besten unter all den Angeboten. Ich schaue da gerne mal rein, ja? Und in mir entsteht so oft der Wunsch, irgendetwas zu wollen, was ich im Grunde, wenn ich ehrlich bin, gar nicht brauche. Und Gott verspricht uns auch nicht, ich gebe dir alles, was du willst, sondern ich gebe dir das auf jeden Fall, was du brauchst. Ich will dich versorgen. Ich will mich um dich kümmern. Und es ist gefährlich, Gott als Geber und Versorger zu vergessen, weil wir dann anfangen zu meinen, wir können es selber tun. Mein Geld, meine Ressourcen, meine Finanzen, das, was ich habe, was ich kann, wer ich bin, ich kann mich selbst versorgen, wozu brauche ich denn Gott? Wenn wir Gott vergessen, dann meinen wir, es selbst tun zu können und dann gelangen wir in eine Gefahr. Und zu geben erinnert uns daran, dass wir einen himmlischen Versorger haben. Und zu geben übt uns, ihm darin zu vertrauen. Gott darin zu vertrauen, wenn er uns gesagt hat, hey, ich kümmere mich um dich. Ich will dich versorgen, ich bin für dich da. Und letztlich wird auch beim Thema Geld unser Vertrauen Gott gegenüber auf die Probe gestellt. Ist Geld mein Versorger? Sind meine Ressourcen mein Versorger? Oder ist es Gott? Kann ich Gott darin vertrauen, in der Zusage, die er mir gemacht hat? Also warum geben? Es geht um uns, es geht um Schutz und es geht um unser Vertrauen in Gottes verheißene Versorgung. Nachdem wir das Warum geklärt haben, möchte ich heute über drei Punkte sprechen, die uns eine Antwort darauf geben, wie denn geben. Wenn ich verstanden habe, okay, das ist wichtig und ich habe was zum Warum verstanden, aber wie tue ich denn das Ganze? Und den ersten Punkt habe ich wie folgt überschrieben: Schämen und Fremdschämen. Mensch, Marc, wo willst du denn jetzt hin? Ja? Ich möchte mit uns einen Text lesen im 2. Korintherbrief. Da schreibt Paulus an seine Gemeinde, Kapitel 9, Abvers 1. Wir lesen zunächst mal die ersten 5 Verse. Ich lese es von hier vorne vor, du darfst es gerne für dich mitlesen. Paulus schreibt: Eigentlich brauche ich euch gar nichts über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem zu schreiben. Ich weiß ja, wie gern ihr helfen wollt und habe vor unseren Freunden in Mazedonien damit angegeben, dass ihr in Griechenland schon vor einem Jahr bereit wart, eine Gabe zu schicken. Eure Begeisterung war sogar für viele dort ein Ansporn. Ich schicke diese Brüder nur, um sicherzugehen, dass ihr wirklich so vorbereitet seid, wie ich es von euch behauptet habe und das Geld vollständig eingesammelt habt. Sonst sagt am Ende noch jemand, ich hätte zu Unrecht mit euch angegeben. Es wäre beschämend für mich und für euch, wenn die mazedonischen Brüder mich begleiteten, nur um festzustellen, dass ihr nach allem, was ich ihnen erzählt habe, immer noch nicht fertig seid. Deshalb hielt ich es für besser, die Brüder vorauszuschicken, damit die angekündigte Sammlung auch wirklich bereit liegt. Schämen und Fremdschämen. Kennt ihr solche Momente, in denen ihr Personen etwas sicher zugesagt habt, euch aber eigentlich noch nicht hundertprozentig sicher seid, dass ihr euer Wort auch werdet halten können? Du weißt, dass du hast jetzt zugesagt, aber da war doch noch was irgendwie. Und du bist ja nicht sicher, ja Mensch, kann ich das dann wirklich umsetzen? Kann ich da sein? Kann ich das erledigen oder kann ich es nicht? Vielleicht fragt dich jemand, ob du beim Umzug kommenden Samstag helfen kannst. Und du sagst zu, obwohl du weißt, dass an genau diesem Tag ein wichtiges Fußballspiel stattfinden wird, an dem du unbedingt da sein musst. Es wird erwartet, dass du da wirst. Du bist gebraucht, aber du wirst gebraucht oder du hast gehört, ja Mensch, irgendwie, ich habe doch gehört, es schneit vielleicht oder was auch immer. Ja, irgendwie, es kann ja sein, dass es ausfällt und du sagst einer Person zu, dass du kommst und hilfst beim Umzug. Oder ein anderes Szenario, mal angenommen, du hast eine Bekannte. Eine Bekannte, die von sich behauptet, unglaublich gut singen zu können. Eine Stimme wie Whitney Houston, okay? Und du empfiehlst diese Bekannte wärmstens, um auf der Hochzeit von guten Freunden zu singen. Der Tag der Hochzeit ist da, es kommt ihr großer Moment, sie fängt an zu singen und das, was sich eigentlich anhören sollte wie Whitney Houston, hört sich einfach nur grausam an, okay? Wie fühlt man sich in so einem Moment, ja? Wenn man zum Brautpaar rüberschaut, vielleicht traut man sich ja gar nicht, ne? Aber die Frage ist, wie sehr wird sich der Freund, der für den Umzug zugesagt hat, schämen, wenn sein Plan nicht aufgeht und er doch wieder absagen muss? Oder noch schlimmer, wenn er gar nicht beim Umzug auftaucht, obwohl er es zugesagt hat. Wie sehr wird sich die gute Freundin, welche die singende Bekannte so warm empfohlen hatte, schämen, wenn sie dem Brautpaar das nächste Mal begegnet? Ja? Und weißt du, in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, weil er befürchtet, in ein Dilemma zu geraten. Was ist die Situation? Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Die Korinther haben von der Gemeinde in Jerusalem erfahren, dass sie in eine finanzielle Not gekommen sind. Und sie haben sich etwas richtig Tolles vorgenommen. Sie haben gesagt, Mensch, Leute, wie wär's? Wir fangen an, Kollekte einzusammeln. Wir wollen einfach unser Geld über eine Zeit lang zusammenlegen. Wir wollen großzügig sein, wir wollen sammeln. Und dann nehmen wir dieses Geld und wir schicken es nach Jerusalem, um unsere Geschwister dort zu unterstützen. Das haben sie sich vorgenommen. Und Paulus wusste davon. Paulus hatte davon gehört. Nun, von Paulus wissen wir, dass es ihn nie allzu lange an einem Ort hielt, oder? Paulus war ein Wanderprediger, der ging von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Region zu Region, hat Gemeinden gegründet, gepredigt und so weiter. Paulus war viel unterwegs und so war er auch in Mazedonien. Und in Mazedonien hat er den Christen voller Stolz von dem Vorhaben der Gemeinde in Korinth erzählt. Sag, Mensch, die Korinther, die sind so richtig gut drauf, ja? Die haben von Jerusalem gehört und dass bei denen gerade eng ist. Und die haben sich sofort vorgenommen, sie wollen zusammenlegen. Sie wollen Geld sammeln. Mensch, ich bin so stolz auf die. Das ist richtig großartig. Ja, und Paulus, der ist schon so richtig ins Angeben reingekommen. Die sind so Hammer, die Korinther und so, ja? Und die in Mazedonien haben sich angehört, ja, ey, das ist echt eine coole Idee. Und auch wir wissen von der Not, die in Jerusalem ist. Ey, wir machen das auch. Leute, komm, lass mal zusammenlegen, lass uns Geld zusammentun und das schicken wir dann dahin. Und in diesem Moment, wo Paulus in diesem Angeben war und gesehen hat, dass die Mazedonier sofort damit angefangen haben, erschrak er ganz kurz. Er wusste zwar von dem Vorhaben der Korinther, aber er wusste noch nicht, wie weit sie damit gekommen waren und ob sie überhaupt damit schon angefangen haben. Er wusste von ihrem Vorsatz, er wusste, dass sie es tun wollten, aber er wusste nicht, ob sie es in die Tat umgesetzt hatten. Hey, wer von euch, jetzt seid mal ganz ehrlich, wir sind in der Kirche, okay? Wer von euch hat Januar 2020 sich Vorsätze gemacht für das neue Jahr? Zwei Leute nur? Drei Leute? So wenige? Okay, ich auch nicht. Okay, ich gebe es zu, ja, ich habe auch keine gemacht, weil es vielleicht ist das auch ein Erfahrungswert, ja, über die Zeit. Warum? Weil wir Folgendes merken, es ist jetzt August 2020 und vielleicht hast auch du festgestellt, mein Vorsatz allein, er reicht nicht aus, okay? So einen guten Vorsatz zu haben, das ist ein ganz kleiner, guter Anfang, aber es braucht so, so viel mehr, bis das in unserem Leben Gestalt gewinnt, was wir uns vorgenommen haben. Es braucht unsere Zeit, unser Engagement, vielleicht müssen wir unseren Alltag umstellen oder was auch immer. Und weißt du, es war nicht ungewöhnlich, dass Paulus von Leuten aus Gemeinden, in denen er war, begleitet wurde. Und Paulus hatte vor, wieder nach Korinth zu gehen und er wusste das. Und er wusste, okay, ich bin in Mazedonien, ich habe so angegeben mit meinen Korinthern, mit ihrem tollen Vorsatz, den sie haben. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass jetzt Mazedonier, die bereits angefangen haben zu spenden, zu sammeln, um Jerusalem zu unterstützen, dass einige von denen mit mir kommen könnten. Paulus erschrak kurz. Was ist, wenn das der Fall ist? Was ist, wenn das der Fall ist, dass die Mazedonier mit mir mitgehen nach Korinth und die aber feststellen müssen, dass die Korinther noch gar nichts gesammelt haben? Ich habe so von denen geschwärmt. Ich war so stolz auf die. Ich habe so angegeben mit ihnen und mit ihrem guten Vorhaben. Und was ist, wenn sie noch nichts davon umgesetzt haben? Das wäre ein Grund, sich zu schämen, sagt Paulus. Paulus sagt, ich würde mich schämen, wenn das der Fall wäre. Weil ihr habt gesagt, ihr wollt es tun, aber das waren nur leere Worte. Und er sagt auch, liebe Korinther, es wäre auch für euch ein Grund der Scham. Ihr müsstet euch auch schämen. Weil ihr habt das so was Tolles vorgenommen, ihr habt es öffentlich gesagt, ihr wollt es tun, aber es haben keine Taten sind hinterhergekommen. Ihr habt es nicht umgesetzt. Warum erzähle ich uns diese Geschichte? So wie Paulus sich schämen würde, wenn er zu den Korinthern käme und sie eben noch nichts gesammelt, noch nichts getan hätten, so glaube ich, dass Gott sich manchmal über uns Christen schämt. Warum? Weil ich glaube, dass Gott der Welt angekündigt hat, dass seine Leute vor Liebe, Achtsamkeit, vor Freude, vor Großzügigkeit nur so sprudeln werden. Dass seine Leute, dass die Christen zum Segen für diese Welt werden. Und hey, ganz ehrlich, so oft sind wir es leider nicht. Und da nehme ich mich ja nicht raus. So oft bin ich es leider nicht. Bin ich nicht der Segen, der ich sein könnte für andere? Bin ich nicht immer so freundlich, wie ich vielleicht sein könnte und sollte? Bin ich nicht so bereit zu geben, wie ich es eigentlich hätte tun sollen und auch können. So oft sind wir es leider nicht. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ja, dieser Segen sind wir nicht immer. Und ich glaube, dass es sein kann, dass wir Gott manchmal in solchen Momenten beschämen. Dass er genauso wie Paulus sich denkt, Mensch, jetzt habe ich so geschwärmt von meinen Leuten. Sie sollen bekannt sein eigentlich für all diese Dinge, für all diese guten Dinge. Und sie tun es nicht. Sie haben es sich vielleicht vorgenommen, so wie ein guter Vorsatz, aber sie setzen es noch nicht um, sie tun es noch nicht. Ein Satz, den ich irgendwo aufgeschnappt habe, keine Ahnung, aber ich fand ihn so, so gut und der passt einfach sehr gut jetzt hier so rein, ist, wir wurden egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren. Ist doch wahr, oder? Wir alle sind egoistisch geboren. Ab dem ersten Atemzug, ab dem ersten Schrei schreien wir doch, gib mir Essen, gib mir Milch, gib mir Aufmerksamkeit, gib mir Liebe. Die ersten Jahre muss man sich ja nur kümmern. Da geht es ja nur um so ein kleines Wesen, um so ein Neugeborenes. Und das zieht sich aber durch unser ganzes Leben hindurch, dass es in allererster Linie meistens um uns geht, um unser Ego, um uns. Ich muss mir zuallererst die Dinge erlauben, genehmigen, was auch immer. Und dann kommt der Rest. Wir alle, da ist keiner ausgenommen, wir sind egoistisch geboren, aber wir sind großzügig wiedergeboren. In dem Moment, wo wir Jesus angenommen haben in unserem Leben, wo wir gesagt haben, ja, du, alles, ich, mein ganzes Leben mit allem, was dazu gehört, es gehört gar nicht mehr mir. Ich habe es Jesus übergeben. Er ist jetzt der Herr meines Lebens. Er darf entscheiden. In diesem Moment haben wir es auch gelöst von all dem Zeug und all dem Kram, den wir so besitzen. Und wenn wir zu Jesus gefunden haben, dann hat sich unser Gebeverhalten verändert, weil wir nicht mehr daran kleben, was uns gehört. Und uns ist auch gar nicht mehr allzu wichtig, dass wir irgendwie im Vordergrund stehen, sondern wir fangen an, den anderen zu sehen. Wir fangen an, die Not der anderen zu sehen. Wir wurden egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren. Wie sollten wir also geben? Das ist der erste Punkt. So, dass Gott dadurch nicht beschämt wird. Lasst uns als Christen, als seine Kinder und von ihm Gesegnete auch ein Segen sein für unser Umfeld. Und das geht auch mit unserem Portemonnaie. Natürlich nicht nur, aber eben auch damit. Den zweiten Punkt habe ich so überschrieben, Saat und Ernte. Auch der Text von Paulus an die Korinther, er geht weiter. Er schreibt, ich möchte jedoch, dass es ein freiwilliges Geschenk ist und keines unter äußerem Druck. Und keines, das unter äußerem Druck gegeben wird. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Das, was Paulus hier schreibt, ist keine hohe Theologie und ich glaube überhaupt nicht schwer zu verstehen und dennoch unglaublich wichtig. Wenn unser Geben der Sache Gottes dient, dann dürfen wir unser Geben als eine Saat des Segens verstehen, die auch eine Ernte des Segens mit sich bringen wird. In geistlichen Dingen verhält es sich genauso wie in natürlichen. Wenn ich wenig nehme und auch nur wenig aussehe, kann ich auch nur wenig Ernte bekommen. Wenn ich aber bereit bin, viel einzusetzen, viel zu nehmen, das auszustreuen, zu verteilen, dann kann ich auch viel Ernte erwarten. Es ist doch so, wenn eine Saat aufgeht, dann geschieht immer Vervielfältigung. Es geschieht immer Multiplikation. Es geht gar nicht anders. Ich habe gelesen, dass in jeder Ehre 25 bis 40 Weizenkörner wachsen können. Du nimmst einen kleinen Samen, tust ihn in die Erde und das Resultat nach der Ernte ist das 25 bis 40-fache. Und in Prozent ausgedrückt hört sich das noch sehr viel drastischer an. Ja? 2500 bis 4000% Ertrag. Ja? Also ganz ehrlich, und das nur in einem Jahr. Wenn du das so hörst, dann musst du doch gar nicht mehr lange überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Ja? Zumindest mit dem Weizenkorn. Da muss doch keiner mehr nachrechnen. Bei alledem ist es wichtig herauszufinden, was ist denn meine Aufgabe in dem Ganzen? Unsere Aufgabe ist es zu sehen. Unsere Aufgabe ist zu schauen, wie viel habe ich, was hat Gott mir zur Verfügung gestellt an Ressourcen und was stelle ich damit an? Was stelle ich damit an? Und wenn wir bereit sind, es zu sehen, dann ist es Gottes Aufgabe für ein Wachstum und die Ernte, sich darum zu kümmern. Das ist seine Sache. Und was die Ernte angeht, das Produkt, welches aus diesem Weizenkorn letztendlich entsteht, kann ja sehr unterschiedlich sein. Um beim Beispiel des Weizenkorns zu bleiben, ein kleiner Teil der Ernte wird in den meisten Fällen, so denke ich mal, einfach wiederverwendet werden, um erneut gesät zu werden, damit noch mehr Weizenkorn daraus entsteht. Aber der größte Teil des Korns wird verwendet, um was daraus zu machen? Mehl. Und Mehl braucht man, um Toastbrot daraus zu machen. Und Toastbrot brauche ich, um Sandwiches daraus zu machen. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr seht einfach, dass das, was gesät wurde, das Produkt am Ende, das kann sehr unterschiedlich sein. Und so verhält es sich auch mit der Saat, die wir durch unser Geben aussehen. Wir werden unterschiedlichste, ich möchte es mal Produkte nennen, ernten. Da wäre zunächst der geistliche Segen Gottes, weil Gott einen fröhlichen Geber liebt und weil er es liebt zu segnen. Ist das nicht großartig, wenn wir bereit sind, etwas von unseren natürlichen Ressourcen zu nehmen und zum Segen für andere einzusetzen, dass Gott dann sagt, ich werde dich auch geistlich segnen. Ich will bei dir sein, ich will dir helfen, ich will dich in deinem Glauben wachsen lassen, ich habe deine Großzügigkeit, deinen Gehorsam gesehen, ich werde dich geistlich auch dafür segnen. Und ganz klar wird aber auch materieller und finanzieller Segen dann zurückfließen. In diesem Zusammenhang ist mir eine Sache sehr wichtig. Gott ist kein Segensautomat. Nicht, wenn du durstig bist, ja, und gehst an Cola-Automaten, wirfst da deine 2 Euro rein, plopp, ist da die Cola da, weil du das gewünscht hast. So funktioniert Gott nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, das ist ja cool, so kann ich mein Geld vermehren. Ich gebe Gott einfach jeden Tag 100 Euro und ich erwarte von ihm, dass eine Woche später das 25- bis 40-fache dabei rumkommt für mich irgendwie. Ja, soll Gott doch zusehen, wie ich dann die Ernte kriege. So funktioniert das nicht. Ich komme zurück zu dem Gedanken, dass es unsere Aufgabe ist, zu sehen. Und wenn wir sehen, dann geben wir das weg. Das Weizenkorn, es fällt in die Erde und du weißt eine ganz lange Zeit nicht, was ist denn da los? Wie entwickelt es sich? Ist es gesund, ist es nicht gesund und kriege ich was raus? Und wenn ja, wie sieht das aus und so weiter? Unsere Aufgabe ist es, zu sehen und das Wachstum und die Ernte dürfen wir Gott überlassen. Genauso darfst du, wenn du Großzügigkeit übst, wenn du andere segnest, überlass es doch Gott, wie er dich dann segnen möchte. Überlass es doch Gott, wie das zurückfließen wird in dein Leben. Und ich kann dir eins versprechen, wir glauben nicht an einen knausrigen Gott, der ganz genau abgezählt hat, 3 Körnchen, okay, mal 3, der kriegt nur 9. Sondern wir haben einen Gott, der den Überfluss hat und auch gerne geben kann und möchte. Überlass es aber Gott, dass er dich segnet und dir die Ernte gibt, die er dir zugedacht hat. Die Prinzipien der Bibel, sie sind so oft konträr zu dem, wie unsere Welt tickt, oder? Und manchmal tun wir gut daran, so denke ich, nicht bis ins kleinste Detail alles verstehen zu wollen, sondern in manchen Punkten zu sagen, Gott, du bekommst von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich sehe die Dinge, die du mir sagst in deinem Wort und irgendwie meine Logik, die sträubt sich. Wie kann das sein? Das ergibt doch keinen Sinn. Und dann aber zu sagen, ich entscheide mich für Vertrauen. Ich entscheide mich für Gehorsam. Gott, ich will es tun, obwohl es für mich nicht logisch klingt. Nur weil ich die Sachen Gottes nicht verstehe, bedeutet dies noch lange nicht, dass sie nicht stimmen und nicht funktionieren. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue Gott mehr, als du deinem Verstand vertraust. Und weißt du, hier steht ja nicht, verlasse deinen Verstand. Hör ganz auf nachzudenken. Sei einfach so, wie so ein Sklave, mach einfach, was Gott dir sagt. Nein, nein, nein. Verlasse nicht deinen Verstand, aber verlasse dich mehr auf das, was Gott sagt, als dass du dich auf deinen Verstand verlassen würdest. Sei ein denkender Mensch, sei ein weiser Mensch, aber sei auch ein Mensch, der immer wieder nach Gott fragt und der immer wieder schaut, hey Gott, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Sei ein denkender Mensch, der mit Gott im Gespräch ist und sich von Gott etwas sagen lässt und so handelt, wie Gott es dir sagt. Wenn die Welt also sagt, du darfst nichts weggeben, sonst hast du ja selbst nichts, dann stimmt das einfach nicht. Denn Gott sagt Folgendes, wer großzügig gibt, wer reichlich sät, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wie sollten wir also geben? Ich glaube, wir sollten reichlich sehend und auch reichlich erntend geben. In der Erwartung, dass Gott seinen Segen darauf legen wird. Wenn wir bereit sind, großzügig zu sein, wenn wir die Not der anderen sehen. Wenn wir einfach geben von dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Kommen wir zum dritten Punkt. Er lautet freiwillig und fröhlich. Auch der Text von Paulus im Korintherbrief, er geht noch ein Stückchen weiter. Das ist 2. Korinther 9, die 8, da habe ich mich vertan. Das ist derselbe Text. Paulus sagt, jeder von uns muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Obwohl Paulus 2 Leute nach Korinth vorschickte, die diese Sammlung an die Gemeinde in Jerusalem etwas organisieren sollten, ist es ihm unglaublich wichtig, keinen Druck auszuüben. Paulus hat seine Jungs da nicht losgeschickt und hat gesagt, ey, nehmt Knüppel mit, seht zu, dass das klappt. Ja, ich habe hier richtig angegeben in Mazedonien. Seht zu, klopft an die Türen, die sollen die Kohle rausrücken. Ja, die Sammlung muss dick sein. Da, ne, ich habe das versprochen. Ey, wie stehe ich denn dann da? So war das nicht. Paulus hat seine Leute vorgeschickt, die unterstützen sollten. Sie sollten es etwas organisieren, vielleicht auch die Korinther nochmal neu daran erinnern, hey, ihr hattet da so einen Vorsatz, ihr hattet da ein Vorhaben, das ist richtig gut, können wir euch da irgendwie unterstützen? Paulus ist wichtig, dass kein Druck ausgeübt wird. Ihm liegt sehr viel daran, das deutlich zu machen. Deutlich zu machen, dass Gott den fröhlichen Geber lieb hat. Gott will auch keinen Druck erzeugen und sagt uns nicht, du musst. Du musst. Anders geht's nicht. Wenn du nicht das tust, dann gehörst du auch nicht zu mir. Gott sagt nicht, du musst. Und auch wir als Gemeinde, wir wollen nie einen Druck ausüben und sagen, du musst, sonst kannst du dies oder das nicht oder kannst dies oder das. Darum geht es überhaupt nicht. Aber auch wir als Gemeinde, wir wollen es nicht versäumen, Folgendes zu sagen, du darfst von dem abgeben, weitergeben, womit Gott dich gesegnet hat. Und das solltest du tun. Warum? Weil Gott dich segnen möchte. Weil Gott dich segnen möchte. Und wenn du in deinem Herzen merkst, dass du nicht fröhlich und gerne geben kannst, sondern merkst, dass ein gewisser Zwang dich dazu bringen möchte, dann will ich dir ganz einfach Folgendes sagen. Und das nimmt, glaube ich, sehr, sehr viel Druck raus. Dann gib lieber nicht. Dann gib einfach nicht. Und das ist gar kein Problem. Es wird zu deinem persönlichen Segen und zum Segen der Gemeinde. Wenn du merkst, ey, ich bin nicht frei darin, etwas zu geben, dann tu es bitte nicht. Dann mach es nicht und mach dir auch den Druck nicht. Okay? In solchen Momenten gib bitte nicht. Das ist besser so für beide Seiten. Ich glaube, Paulus will hier deutlich machen, dass auf freiwilligem, auf fröhlichem und großzügigem Geben Gottes Verheißung seiner Versorgung liegt und sein Segen. Wir brauchen in manchen Momenten auch eine geistliche Sicht und ein geistliches Verständnis von Geld, weil sich an dem Umgang damit sehr, sehr vieles zeigt in unserem Leben. Und wenn wir auf Gott im Umgang mit unserem Geld hören und ihm auch entgegen menschlicher Logik vertrauen, dann werden wir, davon bin ich überzeugt, den Segen des Gebens erleben. Wie sollten wir also geben? Freiwillig und fröhlich. Lass dich niemals irgendwie dazu drängen oder dich niemals dazu zwingen, etwas geben zu müssen. Denn Gott tut das auch nicht. Sondern Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Eine letzte Sache, die ich sagen möchte, ist, Gottes Plan für deine Finanzen, für meine Finanzen ist nicht Reichtum. Gott will uns das geben, was wir brauchen. Aber Gott hat auch nichts gegen Reichtum. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Gottes Plan für deine Finanzen ist nicht Reichtum, aber auch nicht Armut, sondern Freiheit. Gott will uns auch in eine finanzielle Freiheit führen. Denn weißt du, es gibt sehr reiche Menschen, die in Wirklichkeit sehr arm dran sind. Und es gibt sehr arme Menschen, die reich bei Gott sind und in wahrer Freiheit leben im Umgang mit ihrem Geld, mit ihren Finanzen. Und weißt du was? Dieses Angebot macht Gott dir heute. Und meine einfache Frage an dich ist, willst du das annehmen? Willst du dich von Gott in eine Freiheit führen lassen im Umgang mit dem, was er dir zur Verfügung gestellt hat, was deine Ressourcen sind? Ich will dir sagen, weil die Bibel es sagt, Gott hat dir seine Versorgung verheißen. Du brauchst dich nicht über die Maße sorgen, denn das kann dein Herz krank machen. Sondern ich will dich herausfordern heute Morgen, dass du Gott sagst, ja Gott, ich vertraue diesem Wort. Ich vertraue dem, dass du mir gesagt hast, du willst mich versorgen. Und somit will ich auch meine übermäßigen Sorgen an dich abgeben. Mache mein Herz heil. Schenk mir eine gesunde, eine gute Einstellung auch zu Geld und zu Besitz und all diesen Dingen. Gott, führe mich in diese Freiheit, die du für mich geplant hast, die du für mich angedacht hast. Ich möchte jedem von uns einen kurzen Augenblick geben, in dem wir darauf reagieren können. Ich glaube, Sonntag für Sonntag und Predigt für Predigt geht es nicht darum, sich einfach was Nettes anzuhören, sondern es geht darum, Gott eine Antwort zu geben. Lade ich dich ein, schließ doch mal deine Augen da, wo du bist, damit du ja so einen persönlichen Moment mit Gott haben kannst. Hey, und ich glaube, wir alle, wir stehen an unterschiedlichen Punkten. Dein Umgang mit Finanzen mag ein anderer sein wie meiner und das ist überhaupt kein Problem. Aber ich möchte dich bitten, da wo du heute Morgen angesprochen bist, dass du Gott eine Antwort gibst. Da wo du vielleicht auch merkst, wo Punkte in deinem Leben sind, an die Gott ganz aktiv ran möchte, wo es Veränderungen braucht. Da möchte ich, dass du Gott nun sagst, ob du an diese Punkte mit ihm rangehen möchtest oder ob du das nicht möchtest. Gott wird uns niemals zu irgendetwas zwingen. Aber da, wo wir bereit sind, uns verändern zu lassen von ihm, da wird er uns helfen. Da wird er uns segnen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr, dass du unser Versorger bist. Und in dich setzen wir unser Vertrauen. Danke, dass wir ja auch in einem Land leben, in dem wir wirklich viel haben. Viel haben, das du uns gegeben hast, Herr, worüber wir Verantwortung haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du unser Herz frei machst, aber von all dem Besitz, von all den Dingen, sondern Herr, wir wollen stets dir vertrauen. Nicht in unsere eigene Kraft, nicht in unsere eigene Arbeitskraft, in unsere eigenen Ressourcen, nicht in unsere eigenen Finanzkonzepte und Pläne, wie wir die Zukunft sichern wollen, sondern Herr, allein in dich. Und ich bitte dich um einen gesunden Umgang mit Geld für jeden Einzelnen hier. Ich bitte dich, dass du uns allen eine gesunde Sicht schenkst auf Geld, dass wir verstehen, wie du es siehst. Und Herr, dass wir ein Herz haben, das bereit ist, von dir zu hören und dir gehorsam zu sein in allen Dingen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Vergangene Woche durfte ich über das Warum sprechen. Heute haben wir über das Wie nachgedacht. Und dann stellt sich doch noch eine sehr entscheidende Frage. Ja, wie viel denn? Wie viel geben? Wenn ich weiß, warum ich gebe und wie ich es geben soll, wie viel soll ich denn geben? Und das wird das Thema nächste Woche sein. Ihr seid herzlich eingeladen, euch wieder anzumelden. Ladet Freunde, Bekannte, Verwandte, ladet sie alle ein. Lasst uns den Saal wirklich wieder voll machen, beide Gottesdienste. Ich wünsche euch Gottes Segen. Macht's gut.